Ja, heute hatte ich das Vergnügen mit Jörg Heiligenbrunner. Jörg ist aktuell CEO Fuel Retail Solutions bei Scheidt und Bachmann und damit arbeitet er nicht nur an der Energiewende, sondern auch an der digitalen Transformation. Dass das gerade, wenn man von einem sehr hardwareorientierten Unternehmen langsam zu einem softwareorientierten Unternehmen wird, sehr schwierig ist. Darüber haben wir uns natürlich unterhalten, unter anderem, aber auch über seine Vita. Er hat einmal bei Procter & Gamble angefangen, war dann bei Roland Berger, also zwei sehr, sehr, ja, sehr, sehr prestigereiche Schulen auch genossen, bevor er dann das erste Mal CEO bei der Union Technik wurde, später bei Glee Service Management und wie gesagt jetzt bei Scheidt und Bachmann. Sehr, sehr spannender Gast. Ich konnte sehr, sehr viel lernen auch in diesen 30 Minuten und deshalb gehen wir gleich rein ins Podcast. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da verrät er wie immer seine persönlichen Strategien und Routinen, wie man im C-Level überlebt. Los geht's! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Ja, Jörg, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, lieber Franz, für die Einladung. Freue mich, heute hier in eurem Studio zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Vor-Ort-Episoden sind immer noch mal einen Ticken schöner. Deswegen freue ich mich, wenn immer mehr Leute auch zu uns ins Atreus-Studio kommen. Aber bevor wir reinstarten, Jörg, stell dich einmal bitte kurz unseren Zuhörern vor.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jörg Heiligenbrunner und ich bin Geschäftsführer und CEO bei Scheidt und Bachmann, einem mittelständischen Hidden Champion, der sich europaweit, weltweit für das Thema Mobilität einsetzt.
Das ist natürlich gerade heutzutage ein sehr, sehr interessantes Thema. So bin ich auch ein bisschen auf dich gekommen. Ich habe mir das dann auch angeschaut. Sehr viel im transformatorischen Umfeld tätig, umtriebig. Das ist natürlich, passt auch immer gut zu uns. Was ist denn so dein Thema, beziehungsweise was treibt dich gerade an? Was liegt auf dem Schreibtisch?
Ja, du hast es ja schon erwähnt, Transformation. Und das ist jetzt bei mir und dem gesamten Unternehmen eigentlich die große Herausforderung. Einerseits die Geschäftsmodelle verändern sich. Also wir waren früher sehr stark hardwareorientiert. Mhm. Jetzt geht's in die Software, eben auch in Software as a Service, also Recurring Business Revenues. Dann der zweite Bereich, wie arbeite ich heute? Ich muss viel flexibler, ich muss viel schneller sein. Das heißt, ich muss agil arbeiten. Mhm. Klingt einfach, ist aber eine große Herausforderung. Ja. Und dann kommt es natürlich hinzu, dass ich dann auch neue Kunden gewinnen muss, weil in unserer Industrie gibt es eben einfach viele Veränderungen. In der individuellen Mobilität war lange Zeit Benzin und Diesel war vorherrschend und jetzt ist die Elektromobilität ist ein Kernthema und da sind andere Player heute am Start, wie das noch vor 2 Jahren der Fall war.
Mhm, das stimmt. Ja, ich finde es spannend. Wir müssen mal später nochmal kurz drüber sprechen, also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Weil so eine Transformation, auch andere Kunden, man hat dann auch andere Kunden. Das ist gar nicht mal so sehr, ich muss mich selber mit anderen Themen beschäftigen, ich habe ein anderes Geschäftsmodell, meine Prozesse ändern sich, Abteilungen ändern sich, sondern es ändert sich ja auch der Anspruch, wenn ich jetzt Hardware gewohnt bin, Hardwarekunden, plötzlich so Softwarekunden, ne, die dann mit Feature-Requests plötzlich kommen und solchen Sachen.
Ja, das sind mehrere Ebenen. Also genau, was du angesprochen hast, das Software ist ein ganz anderes Thema. Das heißt, du musst natürlich auch die Personen, die mit dem Kunden in Interaktion sind, musst du ganz anders ausrichten. Mhm. Und da muss man natürlich auch neue Team-Members mit an Bord nehmen, die sich da auskennen. Mhm. Und dann kommt eben der Bereich neue Kunden, neue Märkte. Und da muss man ein neues Ökosystem aufbauen.
Exakt.
Und das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Da muss man wirklich, ich sag mal, in andere Bereiche gehen, muss man auch anders denken, ich sag mal, sich auch anderen Anforderungen stellen. Und das ist nicht nur in der Führung so, sondern das betrifft alle Mitarbeiter im Unternehmen.
Das stimmt, ja. Gut, bevor wir da einsteigen, wie bist du da hingekommen? Also erzähl mal so ein bisschen, wie du in die erste geschäftsführende Rolle gekommen bist und dann auch jetzt in die jetzige.
Ja, sehr gerne. Also ich bin von Hause aus, bin ich Ingenieur und komme aus einem Unternehmerhaushalt und war schon immer geprägt, dass ich irgendwie auch Verantwortung übernehmen wollte, ein Team führen wollte und auch eben ein Unternehmen leiten wollte. Und habe dann, ich sag mal, 2 Stufen gemacht, bevor ich dann unternehmerisch tätig wurde und dann auch in die erste C-Level-Position kam. Ich war einmal bei einem Big Corporate, bei Procter & Gamble, ist, glaube ich, bekannt, einer der internationalen Organisationen für Consumer Goods. Mhm. Und dann bin ich aber noch in die Beratung zu Roland Berger, also auch hier in München, habe dort nochmal andere Projekte, andere Branchen kennengelernt. Ja, und habe dann eben familienseits ein Unternehmen übernommen.
Ja.
Und nach einigen Jahren, nachdem ich mich dort eingearbeitet habe, wurde ich dann Geschäftsführer und dann auch später geschäftsführender Gesellschafter und habe dieses Unternehmen von einem regionalen Player zu einem, ich sag mal, nationalen Champion dann aufgebaut. Und dann nach gut 10 Jahren kam dann ein strategischer Investor und sagte, ja, das wollen wir noch größer machen, internationalisieren. Ja. Und das war einfach eine große Chance. Und dann haben wir das Unternehmen verkauft. Ich habe noch einige Jahre, dann 3 Jahre konkret, noch als Post-Merger-Integration dort mitgewirkt und habe das dann auch integriert und dann auch das Unternehmen beziehungsweise eine andere Funktion auch damals bei dem von dem zu kaufenden Unternehmen übernommen. Mhm. Ja, und dann hat mich ein Headhunter angerufen und hat gesagt, hier ist eine Position frei bei Scheid und Bachmann. Und habe ich gesagt, okay, ich habe dort meine Dienste gut erfüllt, also eine super Chance. Und so bin ich jetzt seit gut 10 Jahren bei Scheid und Bachmann.
Nicht schlecht. Auch sehr lange in den Rollen. Das zeugt natürlich, dass du hier einer der richtigen Gäste bist, weil ich will ja auch immer wissen, wie überlebt man lange im C-Level. Dazu gleich. Erstmal, was mich auch immer interessiert, ist, wie sieht eigentlich die Schule aus, die man genießt, wenn man sozusagen Geschäftsführer wird? Damit meine ich jetzt nicht die Schule früher, die ist ja bei allen relativ gleich, aber die Schule bei Procter & Gamble und die Schule bei Roland Berger. Wie siehst du da drauf? Hat sich das gut aufs C-Level vorbereitet oder war es trotzdem wie so ein Sprung ins kalte Wasser?
Ja, das war für mich schon eine ganz gute Erfahrung und auch ein sehr gutes Learning. Also ich glaube, ohne diese beiden Steps in meiner Karriere hätte ich das nicht so gut managen können. Mhm. Weil bei Procter & Gamble gibt es so ein Programm Markengeschäftsführung. Mhm. Das heißt, man ist für ein Produkt verantwortlich und führt das. Hat auch eine G&V-Verantwortung, ist verantwortlich für die einzelnen Teams und auch die anderen Bereiche, jetzt nicht disziplinarisch, aber am Ende muss man das Produkt erfolgreich in den Märkten voranbringen mit neuen Produktinitiativen, mit Marketing, mit Sales-Aktivitäten. Das ist sehr hilfreich. Und bei Roland Berger habe ich eben gelernt, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Aufgabenstellungen und natürlich immer mit C-Level in Kontakt zu sein.
Stimmt.
Und das hat mir unglaublich geholfen, mich sehr schnell auf neue Veränderungen, auf neue Personen einzustellen. Mhm. Und ja, in Summe waren diese beiden Stationen sehr, sehr wichtig.
Okay. Ja, es gibt ja nicht so ein richtiges Blueprint, wie man da hinkommt. Du hast jetzt auch gesagt, du bist aus einem Unternehmerhaushalt sozusagen gekommen. Das prägt einen vielleicht dann so schon frühzeitig auch im Kopf, dass man weiß, okay, so sieht es aus, wenn man mal Unternehmer ist oder so sieht es aus, wenn man mal im C-Level ist, was vielleicht man als andere Person erst später entwickeln muss, so Charaktereigenschaften. Ist auch immer eine spannende Frage, wenn man jetzt mal so guckt auf deine Erfolgsstrategien im C-Level. Was würdest du sagen, sind so Charaktereigenschaften, Routinen oder sonstige Themen, wo du sagst, die machen mich oder die sorgen dafür, dass ich erfolgreich bin?
Ja, das ist ganz wesentlich. Also was mich eigentlich immer getriggert hat, war extreme Neugier.
Okay.
Also ich hatte immer Interesse an neuen Dingen und auch an Dingen, die jetzt nicht unbedingt in meiner Branche, in meiner Tätigkeit waren, sondern die ich gesehen habe, die ich gehört habe. Mhm. Und die haben mich dann einfach interessiert. Und dann habe ich versucht zu überlegen, wie kann man die anwenden? Und für mich war es immer unheimlich interessant, eben auch bei Events dabei zu sein. Also ich bin ein paar Mal auf dieser CES in Vegas gewesen, also Consumer Electronics Messe, die einem ja unglaublichen Einblick gibt, was an technologischen Möglichkeiten vorhanden ist. Mhm. Das kann man nicht eins zu eins übersetzen, aber man sieht, was passiert und dann mit der Zeit entwickelt man so ein Gespür, was kann ich davon übersetzen und was kann ich davon nutzen. Mhm. Genauso China, Asien, auch dort gibt es viele Trends. Gerade heute sieht man ja, was die Chinesen alles machen und was möglich ist. Und da muss man eben offen sein und sagen, okay, das kann ich für mich nutzen beziehungsweise adaptieren, anpassen, um dann eben das Geschäftsmodell, was man hier hat, eben erfolgreich zu betreiben.
Mhm. Okay. Und gibt es irgendwie so Sachen, die du sagst, alltäglich, die müssen passieren? Na, ich frage ja manchmal auch so nach Morgenritualen oder irgendwelchen Abendritualen oder so, wo du sagst, täglich, auf täglicher Basis, das mache ich, das brauche ich, das auch, um erfolgreich das lange zu machen.
Ja, ich glaube, man braucht eine ausgeglichene Struktur. Das ist einerseits Familie, Ehefrau, Kinder. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Dann das Thema Freunde, Sport, finde ich ganz wichtig. Also ich bin da begeisterter. Ich sag mal, ich gehe gern joggen, ich gehe gern Fahrrad fahren. Okay. Seit einiger Zeit spiele ich gern Paddle.
Ah, okay.
Was ja ein unheimlich cooler Sport ist, was viel, viel Spaß macht. Ja. Aber ich mache eben auch Yoga, was mir auch dann die Möglichkeit gibt, runterzukommen, auch Dinge zu reflektieren. Mhm. Also alles in allem eben die Arbeit als einen wesentlichen Bestandteil. So bin ich groß geworden. Aber eben auch die anderen Dinge, damit man eben auch einen Ausgleich hat, um letztendlich den Stress, den man ja doch hat, ich meine, das kann man gar nicht wegdiskutieren, die Herausforderungen muss man irgendwo verarbeiten und da helfen mir diese anderen Aspekte doch sehr.
Ja. Wie schaffst du es, dass es dann auch nicht über, also quasi, dass es dir nicht runterrutscht? Hast du feste Slots, wo du sagst, da mache ich Sport oder gibt es wirklich so einen Paddle-Yoga- und Joggenblogger oder sowas? Oder?
Ja, ich habe das schon so. Ich habe da verschiedene, sag mal, Freundesgruppen. Sag mal, beim Yoga, das fing an zu Beginn von Corona, dass wir versucht haben, wie können wir uns fit halten, wie können wir uns auch noch austauschen. Und dann haben wir das remote gemacht. Und einer von meinen Freunden ist kein Yoga-Lehrer, aber der macht das ganz gut. Und seitdem treffen wir uns dann morgens 7 Uhr und machen dann eine Dreiviertelstunde Yoga.
Online
ist das.
Ah, okay, interessant.
Und das ist natürlich auch relativ einfach und da kann man auch sehr schnell einsteigen und kann man auch überlegen, wann passt es einem. Beim Paddle ist es so, dass wir regelmäßig eine Stunde buchen und dann einfach auch mit mehreren Jungs dann, ich sag mal, dann in diesem Court ein schönes Match haben und danach eben vielleicht noch was trinken.
Ja, klar.
Und uns austauschen können.
Ja, ich glaube, dieser externe soziale Bindungsfaktor, der spielt da auch immer eine Rolle, glaube ich. Wenn man das alles alleine macht und sich das immer selbst vornimmt, dann muss man sich ja nur selber absagen, sozusagen. Das ist ja schnell gemacht. Wenn man seinen Leuten, seinen Freunden und so weiter natürlich in der Früh absagt, das tut dann mehr weh. Da sagt man vielleicht eher weniger ab, würde ich
sagen. Ja, beim Joggen ist es natürlich so, dass man meistens alleine macht. Und dann ist natürlich der Schweinehund sehr groß, den man dann überwinden muss. Aber neben dem Sportlichen ist es natürlich auch so, dass man auch bei den Freunden auch die Möglichkeit hat, sich mit denen auszutauschen. Was für Herausforderungen habe ich im Geschäft? Was bewegt mich gerade? Und das ist eigentlich sehr gut, weil man braucht einen Sparringspartner und den hat man nicht immer im Büro. Klar, ich habe auch noch Geschäftsführungskollegen, mit denen kann ich mich auch austauschen. Aber mit Freunden hat man schon eine andere Basis und vielleicht eine bessere Vertrauensbasis oder eine bessere Möglichkeit, Feedback zu bekommen.
Ja, stimmt. Allerdings. Ja, und also sonst im C-Level gibt es natürlich unterschiedliche, glaube ich mal, Erfolgshebel, sage ich mal. Der eine ist natürlich auch immer Führung oder Leadership. Hast du da irgendwelche besonderen Praktiken oder Erfolgsstrategien, wie du sozusagen dafür sorgst, dass ihr bei euch auch ein gutes Führungskonstrukt habt?
Ja, ich versuche das zumindest. Man muss ja sagen, dass die Veränderungen in der Führung schon dramatisch sind. Früher waren alle vor Ort präsent. Man ist zu Meetings auch in die verschiedenen Niederlassungen. Ich bin ja europaweit tätig, habe verschiedenste Entities in den einzelnen Ländern. Dann ist man dorthin geflogen, hat sich dort vor Ort getroffen. Das war ja während Corona gar nicht möglich. Und dementsprechend ist dieses Hybrid Leadership in internationalen Unternehmen, ich hatte heute Morgen dazu gerade noch ein Meeting, ist eigentlich die größte Herausforderung, die man hat. Und was ich festgestellt habe, man muss eben, einerseits muss man klare, Ziele, klare Strategie definieren. Man muss es, offen kommunizieren. Man muss auch das Feedback der Mitarbeiter, der Kollegen muss man einholen. Also der Führungsstil ist anders.
Ja,
ist kollaborativer. Und gerade in Verbindung mit dem agilen Arbeiten haben wir eben auch die Verantwortung oder habe ich Verantwortung auf Teams, auf Mitarbeiter übertragen, weil die wissen es besser. Wenn jemand eine Software entwickelt oder einen Change Request einbaut, dann ist der da, kann der das viel, viel besser als ich. Und dementsprechend bin ich der Enabler. Wenn die was brauchen, ob es Budget, ob es Personal ist, versuche ich, das möglich zu machen.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der richtige Ansatz, um die Lösungen von morgen zu kriegen. Einerseits remote Organisationen, dann muss ich natürlich wieder Instanzen neu bauen und ich bin der Meinung, dass Back to the Office Trend und Culture, dass man die Leute halt zurückholt, das bringt es nicht. Das ist dann wieder genau der falsche Ansatz, weil dann macht man so ein bisschen so, man zwingt die Leute zurückzukommen, das bringt es nicht wirklich. Ist aber was anderes, wie zu sagen, man macht gewisse Workshops oder Vor-Ort-Wochen, ne, oder Woche, wo man sagt, hey, da treffen wir uns, weil irgendwie, weiß ich nicht, kreativer Austausch und kurze Dienstwege sind einfach da da wichtiger. Und ich glaube, wenn man da Angebot schafft für die Mitarbeitenden, dass es auch wirklich Sinn macht, hinzugehen. Und man merkt das schon, finde ich, dass das schon teilweise Sinn macht, weil es gibt die hybriden Meetings. Da merkt man manchmal, dass sich zwei Meetings sind da eigentlich. Die das vor Ort und dann die dazugeschalteten. Also es ist nicht eins, oder? Wie findest du das?
Ja, absolut. Wir haben ja, wenn wir unser Management-Meeting haben, haben wir aus ganz Europa dann Kollegen, Mitarbeiter, die sich dazuschalten. Mhm. Da geht das gar nicht, dass man immer vor Ort ist. Man versucht das zwar einmal im Jahr oder zweimal im Jahr zu machen. Mhm. Und das ist schon eine wirkliche Herausforderung. Mhm. Aber was ich, glaube ich, sehr wichtig finde, ist, dass man einerseits sich damit abfindet, dass es nie wieder so wird, wie es mal war.
Ja.
Das heißt, es gibt eine hybride Welt.
Ja.
Es gibt Homeoffice, es gibt Office-Präsenz. Wir als Scheid und Bachmann, als Familienunternehmen, wollen natürlich versuchen, auch die Mitarbeiter ins Büro zu bekommen, um denen auch den Familienspirit zu zeigen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil sonst kann ich von einem zum anderen Arbeitgeber wechseln.
Genau.
Aber dafür müssen wir attraktiv sein. Wir müssen, jetzt nicht Incentives, aber wir müssen einfach eine Atmosphäre schaffen, die Mitarbeiter anziehend finden,
mhm.
sei es die Kollegen,
mhm.
sei es das Surrounding,
mhm.
Sei es das Miteinander, damit die auch ins Büro kommen.
Mhm. Ja, das macht Sinn. Bist du da, oder wie macht ihr das vielleicht auch, ohne jetzt natürlich irgendwelche vertraulichen Informationen bekannt zu geben, aber wenn Leute so Benefits, Corporate Benefits wollen, seid ihr da sehr individuell oder bist du der Meinung, dass man da wirklich auch auf jeden Mitarbeiter so ein bisschen zugehen sollte in Form vom direkten Vorgesetzten oder Vorgesetzte und sagt, was brauchst du eigentlich so im Sinne von als Benefits, damit du dich hier wohlfühlst oder wie siehst du das?
Also wir machen es schon so, dass wir, sag mal, Standards definieren, ob es jetzt ein Bike-Leasing ist, ob es Gesundheitsmanagement ist oder Fitnessstudios oder sonstige Aktivitäten. Das machen wir schon standardisiert, damit man nicht zu viel Individualität und auch Abstimmungsbedarf hat.
Mhm.
Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn ein Mitarbeiter aus persönlichen Gründen einfach mehr im Homeoffice sein muss.
Ja.
Als Beispiel, wir haben Mitarbeiter in der Ukraine, wo wir einen sehr starken R&D-Hub haben.
Okay.
Und da gibt es eben Mitarbeiter, die aufgrund der Kriegssituation eben nicht ins Büro kommen können oder die jetzt nach Deutschland gekommen sind und in anderen Locations sind, als wo wir sind. Dann finden wir Lösungen, um natürlich auf deren Bedürfnisse eingehen zu können.
Ja, okay. Ja, weil ich glaube, so diese also quasi auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen, so schwierig das dann auch ist in großen Unternehmen, aber das ist, glaube ich, dann auch so der Trick, um die Leute dann wirklich ans Unternehmen auch zu binden, weil je mehr man natürlich neben Gehalt, Aufgaben, Perspektive, was ja auch super wichtig ist, diese drei Faktoren, je mehr man auf den anderen links und rechts macht, umso schwieriger ist es natürlich dann auch für die Mitarbeitenden zu sagen, ah, das kriege ich ja auch schnell woanders, weil Gehalt, Lohn und Perspektive, also Lohn, Perspektive und die Aufgaben können ja bei einem anderen Unternehmen genauso sein, sozusagen, ja.
Ja, absolut richtig. Also ich sage mal, das Thema Geld ist sicherlich ein Triggerpunkt, aber das ist so schnell verblasst, wie es, halt, wie es gekommen ist. Und es geht ja heute bei vielen Mitarbeitern geht's um den Purpose. Was kann ich in dem Unternehmen bewegen? Wie ist der Spirit? Was tut das Unternehmen für mich? Und das ist eine vollkommene Veränderung gegenüber der Situation von vor mehreren Jahren. Heute müssen wir als Unternehmen, ich als Geschäftsführer und CEO, muss mich bei den neuen Mitarbeitern, ich sag mal, in Szene setzen, bewerben und denen erklären, wieso sollen sie zu Scheid und Bachmann kommen, was ist so gut, was ist besser als bei anderen Unternehmen.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass solche Formate wie Podcasts etc., wo man die Leute auch einfach kennenlernen kann, nochmal anders als jetzt auf der Website oder in den Interviews für so eine Bewerbung, ist, glaube ich, auch ein cooles Tool, um einfach auch ein bisschen Persönlichkeit sozusagen aus dem Unternehmen zu transportieren.
Ja, ich finde das Thema Podcast unglaublich interessant. Ich höre selber Podcasts zu verschiedenen Themen und finde, dass man da sehr viel, ja, nicht nur Upfront-Informationen bekommt, sondern man bekommt auch viel Background-Informationen und darüber kann man nachdenken und kann sich ein Bild der Person und auch des Unternehmens verschaffen, was man ja sonst in anderen Möglichkeiten gar nicht hat.
Das stimmt, ja, absolut. Ja, es wird ja so auf dem, zumindest wird mir das auch sehr oft im Podcast immer erzählt, wird dann an der Spitze immer einsamer sozusagen, weil man natürlich weniger Leute hat, mit denen man sich vielleicht austauschen kann und natürlich auch die Leute, das ist einfach so in der Hierarchie so, dass natürlich nach oben hin immer so ein bisschen man ängstlicher kommuniziert, als man vielleicht auch muss, aber es ist halt einfach der Fall, das heißt, es wird so ein bisschen einsam sozusagen im C-Level. Siehst du das auch so oder wie ist es und was kann man so dagegen tun, um auch mit dieser Selbstreflexion sozusagen für sich einen guten Weg zu finden?
Ja, sicherlich an der Spitze wird es dann schon etwas einsamer oder ist es einsamer, weil letztendlich derjenige, der dort oben steht, muss die Entscheidung treffen. Mhm. Aber das, was ich gemacht habe, ist, dass ich eben mir ein Management-Team aufgebaut habe, mit dem ich dann auch Entscheidungen teile, mit dem ich auch, sag mal, Entscheidungen gemeinsam erarbeite. Am Ende muss ich dann die finale Entscheidung treffen, aber es gibt auch Situationen, wo ich sage, okay, die Kollegen haben mich davon überzeugt, dass das besser ist als das, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Also letztendlich ein kollaborativerer Führungsstil, als das vielleicht bei vielen Unternehmen noch der Fall ist, gerade bei Familienunternehmen, wo patriarchalisch entschieden wird. Auch da muss man einfach Veränderungen dann gehen, weil anders bekomme ich einfach auch das Backup nicht hin. Und das muss ja auch dann weiter nach unten kommuniziert werden. Mhm. Also die Direct Leads, die ich habe, die haben ja wiederum Direct Leads. Mhm. Und wenn die von der Entscheidung, die ich oder die wir gemeinsam getroffen haben, überzeugt sind, dann geben die es auch ganz anders weiter an die Teams. Mhm. Und dann hat die ganze Mannschaft eben auch eine ganz andere Motivation, die Ziele, die wir gemeinsam definiert haben, auch zu erreichen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Überzeugen muss man, glaube ich, auf jeden Fall immer können. Was gibt es sonst irgendeine, so eine Superpower im C-Level, wo du sagen würdest, das sollte man auf jeden Fall haben oder entwickeln, wenn man mal in der Geschäftsführung sein möchte?
Ich glaube, wichtig ist, dass man offen für Veränderungen ist, also anpassungsfähig, auch Strategien, die man vielleicht vor einem halben Jahr definiert hat, dann auch bei Veränderungen über den Haufen wirft. Wir haben das gesehen, dass wir im Rahmen der E-Mobilität haben wir Ideen entwickelt, auch Strategien entwickelt. Und aufgrund von Veränderungen, die sich ergeben haben, aufgrund der Regulatorik, aufgrund des Marktes, aufgrund des Wettbewerbs, haben wir nach 6 Monaten diese Strategie schon deutlich anpassen müssen. Und da muss man auch die Größe haben, zu sagen, okay, das war damals eine richtige Entscheidung, aber heute sind die Rahmenbedingungen, die Parameter anders. Und dann muss ich mich auch der Veränderung stellen und das auch meinen Mitarbeitern kommunizieren. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was du eben angesprochen hast, das Thema Selbstreflexion. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich einfach fragt, ist das so richtig? Wie kommuniziere ich? Wie kommt das an? Weil die Situation, wie sie vielleicht vor einigen Jahren war, dass man, ich sag mal, als C-Level, als Leader in der Position war, die muss man sich heute immer wieder erarbeiten. Man muss halt heute doch zeigen, warum steht man auf dieser Position, damit man auch wirklich den Support der Mitarbeiter hat, damit die auch die Extrameile mit einem gehen. Weil alleine kann man das nicht. Man ist, und das sehe ich so, ich brauche das Team in allen Bereichen. Und das ist nicht nur die zweite Ebene, sondern das sind die Mitarbeiter in allen Ebenen. Das ist wie ein Uhrwerk, was zusammenwirkt. Und wenn das kleinste Zahnrädchen nicht mitwirkt, dann ist der Erfolg des ganzen Projektes nicht garantiert.
Ja, ist interessant. Glaubst du, dass es weiterhin auch so die Hierarchien geben wird? Also ich habe dann zum Beispiel auch eine klare Meinung, habe ich auch öfter schon im Podcast gesagt, dass ich glaube, dass es sowas immer geben wird, in irgendeiner Form. Es gibt ja jetzt auch schon so neuere Themen, es gibt teilweise auch Organisationen, die sind komplett hierarchiefrei. Dann natürlich über Tribes und solche Sachen ist ja irgendwo im Agilen auch, sage ich mal, die klassische Pyramidenform irgendwie versucht man zumindest neu zu machen. Meist ist es dann, finde ich, dann doch am Ende auch nicht so ähnlich. Aber glaubst du, dass sich so neuere Organisationsformen ohne Hierarchie auch immer mehr durchsetzen werden? Oder wie glaubst du, sieht es aus?
Also wir haben ja auch den Prozess durchlaufen mit dem agilen Arbeiten nach Scrum und haben dort auch dann Teams ins Leben gerufen, die auch eigene Entscheidungen treffen können. Also ich glaube, es gibt so eine Mischform. Also ohne Hierarchieebenen werden wir, glaube ich, nicht auskommen. Aber entscheidend ist, dass auf den verschiedenen Ebenen oder verschiedenen Teams, die zusammenarbeiten, dass der Entscheidungsspielraum deutlich größer wird. Und das sind ja nicht nur die Personalverantwortung, die Budgetverantwortung, auch die Ergebnisse. Und wir sehen bei uns, dass wenn man Verantwortung delegiert, das ist am Anfang sehr schwierig, gerade in Unternehmen, die vielleicht mal hierarchischer strukturiert waren. Aber am Ende danken es einem die Mitarbeiter und übernehmen, ich sag mal, in den großen Zügen die Verantwortung und liefern damit auch bessere Ergebnisse.
Ja, klingt gut. Wie seid ihr bei euch aufgestellt? Was habt ihr für C-Level-Rollen? bei Scheidung-Bachmann?
Also wir haben letztendlich den CEO von den einzelnen Bereichen. Wir haben einen CTO. Mhm. Wir haben einen der für den Service verantwortlich ist. Mhm. Einen Chief Operating Officer. Ja. Mhm. Und jemand, der für den Vertrieb und ich sag mal die Produktmanagement seine Verantwortung übernimmt.
Okay. Ja, sind auch immer, ich finde es immer interessant, wie dann so neu, also wie neue C-Level-Rollen entstehen. Ne? Also wie quasi dann da auch der Gedanke reift, okay, wir brauchen jemanden, der das und das Thema irgendwie vertritt. Also sei es so, man hat vielleicht noch keinen Chief Operating Officer oder keinen Chief Technology Officer. Und der braucht dann aber auch einen Sitz an der Geschäftsführung. Das ist ja so ein Entscheidungsprozess, der sozusagen stattfinden muss. Wie werden Rollen eigentlich in C-Level gehoben und welche müssen nicht in C-Level gehoben werden oder so?
Ja, also was wir machen, ist, dass wir die Wertschöpfungskette analysiert haben. Mhm. Und die Personen, die in der Wertschöpfungskette eine maßgebliche Rolle spielen, die sind dann eben in der, ich sag mal, in der Geschäftsleitung oder Geschäftsführungsebene dann auch vertreten, um letztendlich auch ihrem Aufwand und ihrem Bereich dann auch die notwendige Bedeutung zu geben.
Mhm. Sehr gut. Ja, vielleicht so zum Abschluss irgendwelche Sachen, die ich jetzt noch nicht erfragt habe, also irgendwelche Praktiken, Routinen, weiß ich nicht, trackst du zum Beispiel Gesundheitsthemen, Schlaf, Essen, Sport oder so, wie bist du da aufgestellt?
Ja, ich versuche schon, ich sag mal, da eine Balance zu haben. Mhm. Ich arbeite gerne, ich gehe gerne die extra Meile und ich bin auch, wenn ich im Urlaub oder am Wochenende bin, bin ich immer aufmerksam, was könnten für Ideen entstehen. Und für mich gibt es da eigentlich jetzt nicht diese klassische Trennung jetzt zwischen Arbeit und Freizeit, sondern das ist immer ist eine Mischung. So bin ich es auch von zu Hause immer gewohnt gewesen. Mhm. Wenn du Unternehmer bist oder aus einer Unternehmerfamilie kommst, dann bist du eigentlich immer aktiv. Und das ist auch keine Belastung. Mhm. Und dementsprechend muss man dann eben gucken, dass man Sport macht, dass man sich vernünftig ernährt, dass man einfach auf seine, ich sag mal, auf sein Wellbeing achtet. Ja. Weil wenn das nicht funktioniert, dann ist man auch nicht leistungsfähig. Und dazu gehört auch vernünftige Ernährung, regelmäßiger Schlaf, jetzt nicht zu viel exzessive Handlungen, alles in Rahmen, sodass man aber auch, ich sag mal, das Leben trotzdem genießen kann und eben Spaß bei der Arbeit hat. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Das war für mich immer ein Motivationsfaktor, dass ich eigentlich immer gerne meinen Job ausgeführt habe, auch wenn es manchmal extrem anstrengend ist und auch die Herausforderungen dann sehr groß sind.
Ja.
Aber am Ende ist es dann doch so, dass man das eigentlich auch mag und auch daran wächst.
Sehr gut. Ja, also hat sehr viel Spaß gemacht. Wie immer gibt es natürlich kein Geheimnis, um im C-Level irgendwie erstens zu kommen und zweitens auch dann erfolgreich zu bleiben. Das glaube ich, jeder, der hier regelmäßig zuhört, der weiß, dass es keine geheime Pille oder sowas gibt, sondern es ist einfach harte Arbeit. Dann sind es die Basics und wie du gesagt hast, auch ab und an mal zurückstecken, nichts exzessiv machen, so ein bisschen vergleichbar mit Sportlern und Sportlerinnen, der Lebensstil. Schön, dass du da warst, Jörg. Das hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, Franz. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Zuschauer oder Zuhörer können noch einiges mitnehmen.
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ich bin ja immer der erste Zuhörer, deswegen kann ich immer als erster sagen, hat mir das, also fand ich spannend oder fand ich nicht spannend und ich bin natürlich immer ein bisschen beeinflusst dadurch, dass ich jede Episode gut finde, weil ich die Gäste mir aussuche. Aber ich fand es sehr, sehr cool, hat mich sehr gefreut und freue mich schon auf die nächste Unterhaltung.
Ja, vielen Dank.
Klasse. Wer jetzt auf jeden Fall noch zuhört, unbedingt eine Bewertung dalassen für den Podcast, dann kriegt ihr solche Episoden wie mit Jörg regelmäßig in den Feed und ihr helft natürlich mit, dass solche Interviews auch weiterhin noch verbreitet werden. Mittlerweile haben wir ja schon eine große Hörerschaft gesammelt. Vielen Dank dafür auch. Wir sind regelmäßig damit jetzt auch in den Charts. Das ist natürlich auch sehr toll und ich freue mich immer super über direktes Feedback, Sternebewertungen und Anhören ist natürlich toll und Klicks ist auch super, aber ich freue mich immer über jede persönliche Nachricht. Das ist super. Wenn ihr auch ein Thema habt im Leadership selbst, also ihr gerade nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in euer Unternehmen kriegt, dann meldet euch auch bei mir. Der Podcast wird wie immer von der Treos präsentiert. Das heißt, alles rund um das Thema Interim Management, Programmprojektmanagement, auch Executive Search. Kommt gerne einfach mal auf mich zu, dann können wir uns unterhalten. Vielleicht können wir uns da ja sogar gegenseitig ergänzen oder wir euch helfen. Jörg, Spaß noch.
Ja, herzlichen Dank.